Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Bartholomäus aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts.
Gott, wir haben gearbeitet und uns abgemüht, doch ohne wahrnehmbaren Erfolg. Solche Zeichen der Vergeblichkeit zeigen uns, dass sich durch dein Kommen nach dem Tod Jesu nichts Wesentliches geändert hat. Hat es einen Sinn, noch weiterzumachen?
Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten es nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische.
Wer spricht uns so an? Kinder, ist da jemand, der sich über uns Gedanken macht?
Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich sein Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See.
Es ist Jesus. Es ist Jesus. Er ist hier.
Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht mehr fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz mit an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte es, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ein Zeitsprung. Andere Jünger aber kamen mit dem Schiff, das sich Gemeinde nennt, in ein Kirchenschiff, denn sie waren fern von jener Zeit und von diesem Land. In etwa 2000 Jahre. Und sie bewegten immer noch die gleichen Fragen.
Gott, wir haben gearbeitet und uns abgemüht, doch ohne wahrnehmbaren Erfolg. Wir wollten etwas für dich tun, in unserer Gemeinde und in der Welt. Doch wer glaubt uns schon? Die Kirchen sind leer, die Jugend ist schlecht und wir sind alt und frustriert. Hat es noch einen Sinn, weiterzumachen?
Auch ihnen offenbarte Jesus sich wie damals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so:
Gott, wir zweifeln an unseren eigenen Zweifeln. Kann es nicht sein, dass du uns rufst? Kann es nicht sein, dass du uns ein neues, unerschrockenes Herz gibst? Kann es nicht doch sein, dass du unsichtbar auf unsere Bereitschaft wartest, dir zu folgen? Wir fragen uns, warum nicht?
Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Es ist der auferstandene Herr. Dass Jesus auferstanden ist, hängt nicht an unserer Erfahrung. Gott ist nicht erst Gott, wenn er sich verhält, wie wir uns Gott denken. Der Gott, den wir uns denken, den gibt es nicht. Den Gott, den es nach unserer Prüfung gibt, das ist der geprüfte Gott, aber nicht der lebendige Gott. Es ist der Herr, und der Herr ist auferstanden. Er ist tatsächlich erfahrbar in Brot, Fisch und Wein. Und Bartholomäus kann ein Lied davon singen, was es heißt, den Herrn im Wein zu erfahren, denn er kommt aus Kana in Galiläa. Doch nicht nur da. Es gibt in der Geschichte zwei kleine sachliche Hinweise und alle haben nichts mit Ostern zu tun. Nein, sie haben nicht einmal etwas mit einem Sonntag zu tun. Es sind ganz alltägliche Dinge. Ein leeres Boot. Die Fischer können kein volles Netz einholen. Und wer nichts fängt, dessen Boot bleibt leer. Ein leeres Boot als Zeichen der Auferstehung. Wir fühlen uns manchmal, als wenn der Alltag, die Sehnsucht nach Erfüllung ungestillt bleibt. Vergeblich heißt Frustra. Wir arbeiten, hoffen, lieben vergeblich. Das Leben ist frustrierend. Das Boot ist nicht voll. Die Kinder, die Jünger, kannten dieses Gefühl. Genauso war es vor dem ersten Fischzug des Petrus gewesen. Gefischt, nichts gefangen, leere Boote. Und dann schickt Jesus sie noch einmal aus. Auf der Höhe des Tages, um auf die Höhe des Sees zu fahren, dort zu fischen und dann doch zu fangen. Sie erleben eine Wiederholung. Und Petrus erinnert sich daran, dass da schon mal etwas war. Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu. Ein paar Tage zuvor hatte er schon mal eine Erfahrung gemacht, die noch etwas von dieser Lehre hinzufügte. Er war im Hof des Hohen Priesters, im Palast, am Lagerfeuer. Dort wird er auf Jesus angesprochen. Und er verleugnet dreimal, ihn überhaupt zu kennen. Nun sieht er Jesus am Lagerfeuer wieder. Alltag reloaded. Oder wie nennt man so etwas? Jesus, der auferstandene Herr, hat alltägliche Zeichen in unser Leben hineingelegt und er zeigt seine Auferstehung darin, dass er unseren Alltag neu erfüllt. Und er setzt an den Niederlagen an. Das leere Boot, das Kohlenfeuer, das Petrus erinnert. Der Mathematiker Benoit Mandelbrot bemisst die Zeit an der Zahl der Niederlagen zwischen zwei Zeitpunkten. Die Niederlagen zählen unsere Zeit. Vielleicht kann dann die Auferstehung das einfach umdrehen. Dann könnte man sagen, die Ewigkeit ist der Moment, der aus frustrierendem Versagen Glück macht. Bei Auferstehung denken wir so oft zuerst an Wunder. Denken wir doch einmal an Alltag, an frustrierende Erlebnisse, an peinliche Erfahrungen, an Niederlagen und Feigheit. Und tun so, als wenn diese alltäglichen Dinge etwas mit Gott zu tun hätten. Warum eigentlich nicht? Die Verwandlung der Angst der Jünger in einen missionarischen Geist, der bis ans Ende der Welt gegangen ist, erzählt davon, dass es sein kann, dass der Alltag verwandelt wird in ein Fest der Auferstehung. Es deutet zumindest darauf hin, dass es sich verwandeln könnte. Und dass Christus tatsächlich auferstanden ist. Warum nicht?